Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 20. Mai 2007 aus der Reihe 40 Tage mit Gott. Es ist die sechste Woche mit dem Thema Gottes Kraft erfahren im Fasten. Es spricht Stefan Litzendorf.
Gott ist da. Ich möchte kurz beten auch nochmal. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du da bist, Herr. Heiliger Geist, ich bete darum, dass du unsere Herzen öffnest, Herr, dass dein Wort in uns hineinfällt, Herr, und wächst und Glauben erweckt in unserem Herzen. Herr, dass wir uns dir ganz ausliefern können, uns dir ganz hingeben können und dass du Gestalt gewinnst in uns. Amen. In allen Dingen, mit denen wir uns ja so die letzten Wochen beschäftigt haben, ist so Abendmahl, wir haben uns mit Abendmahl beschäftigt, mit Gottesdienst, mit Gebet, mit Studium der Heiligen Schrift, mit dem geistlichen Gespräch in der letzten Woche. Da ging es ja darum, was wir von Gott bekommen haben an Gnadenmitteln. Also an Wegen, die Gott in seiner großen Gnade uns als einfache Menschen gibt, und das ist ja die große Überschrift, um Gottes Kraft zu erfahren. Ob wir diese Kraft erfahren in unserem Leben, ob wir Gottes Kraft erfahren und in welche Dimension, das hängt ganz stark von unserer Haltung diesen Dingen gegenüber ab, von unserem Glauben und aber auch von unserem Umgang mit diesen Mitteln, die wir an die Hand bekommen haben. Wie gehen wir damit um? Nun, ihr wisst ja, Gottes Kraft erfahren in Fasten und Enthaltsamkeit, also Enthaltsamkeit, damit ist eigentlich Fasten gemeint. Auch Fasten ist ein Mittel, das Gott benutzt, aus seiner großen Gnade heraus, wenn es aus Glauben heraus geübt wird, um Gottes Kraft in unserem Leben in einer besonderen Art und Weise zu entfalten. Ganz wichtiger Punkt. Was hat es denn eigentlich mit dem Fasten auf sich so? Und woher kommt es? Warum wird es überhaupt gemacht? Was geschieht beim Fasten? Das ist eine Frage. Und was sind die Resultate daraus? Mit diesen Dingen wollen wir uns heute beschäftigen. Wo kommt das eigentlich her? Ich habe eine Kernaussage für mich formuliert. Fasten ist ein Mittel der Gnade, welches uns hilft, unseren Glauben aufzubauen, um Gottes Kraft zu erfahren. Es geht beim Fasten um mehr von Gott in unserem Leben. Es geht beim Fasten um mehr von Gott in meinem und deinem Leben. Fasten ist laut Bibel ja jegliche Enthaltung von Nahrung, wenn man das mal sieht. Ich habe das ein bisschen rausgearbeitet. Das ist das, was in erster Linie mit Fasten gemeint ist, aber wir kommen noch zu mehr. Da steckt noch mehr dahinter. Wir finden ja Fasten in vielen Kulturen und Religionen. In anderen Religionen sind die Motive des Fastens auch einer spirituellen Art. Also man versucht eigentlich, sich eine spirituelle Welt zu eröffnen, um Gottheiten zu erfahren, was auch immer. Für uns als Christen, aber es gibt ja auch so eine Bewegung, das nennt sich Heilfasten. Das hat so in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren einen großen Aufwind erlebt. Heilfasten, Reinigung für Körper, Geist und Seele. Vielleicht hat das schon mal der eine oder andere gemacht. Der nächste, der fastet, weil er ja nicht ins Fitnessstudio gehen möchte und ganz gerne ein bisschen abnehmen möchte. Aber für Christen gibt es eigentlich drei Quellen, was das Fasten angeht, warum wir das tun sollten oder tun dürfen. Das erste ist das Alte Testament, das zweite ist das Neue Testament und das dritte ist die Tradition. Diese drei Dinge möchte ich ganz kurz mal beleuchten. Im Alten Testament, da finden wir im Gesetz des Mose eigentlich nur einen Fastentag am Versöhnungstag, der gegeben ist. Und später wurden auch noch Fastenzeiten eingeführt im 4., 5., 7. Monat und im 10. Monat. Oder aber auch zum Purimsfest. Da gab es so feste Fastenzeiten, wo die Leute sich der Nahrung enthalten haben. Wozu ist dieses Fasten da gewesen oder was symbolisiert das eigentlich, wofür? Es ist ein Zeichen von öffentlicher Trauer, also wenn jemand zum Beispiel einen Toten zu beklagen hat, da gab es Leute, die gefastet haben. Wenn ja jemand gestorben ist oder wenn etwas Schlimmes war, wenn jemand krank geworden ist. Trauer, aber auch dann, wenn man erkannt hat eigentlich, was Sünde, also Zielverfehlung, was schlechte Dinge in unserem Leben ja so bewirken. Und somit war Fasten auch ein Zeichen und eine Unterstreichung der Umkehr zu Gott. Also in dem Augenblick, wo man erkannt hat, Mann, ich habe echt Fehler gemacht, hat man gefastet. Da gibt es diese Geschichte von Ninive. Ninive, wo Gott einen Propheten schickt und Ninive aufrufen lässt, Buße zu tun über ihre Sünden. Womit der Prophet nicht gerechnet hat, ist, dass sie es tatsächlich tun. Und die Unterstreichung dafür war, dass sie ein Fasten ausgerufen haben. Und ganz Ninive hat gefastet, hat nicht mehr gegessen, hat sich in Sacktuch gekleidet und Asche aufs Haupt gestreut, als, ja, einfach, sie haben gezeigt mit dem, was sie getan haben, wie ernst es ihnen ist mit ihrer Umkehr. Und Gott sah das Fasten, da steckte auch eine Herzenshaltung dahinter. Sie haben das erkannt, sie haben das angenommen. Sie haben das Wort Gottes angenommen, sie haben die Gerichtsdrohung Gottes angenommen. Und sie haben Gott deutlich gemacht und das unterstrichen, dass sie bereit sind umzukehren, sie wollen umkehren, auch durch Fasten. Und das Resultat bei denen daraus war, dass Gott sie nicht gestraft hat. Fasten ist eine flehentliche Bitte zu Gott. Es gab im Alten Testament ein vorbereitendes Fasten. Ein Beispiel wäre da Mose, als er die 10 Gebote empfängt. Das ist sogar ein übernatürliches Fasten. Da steht, er war 40 Tage und Nächte lang auf dem Berg und aß nichts und trank nichts. Also, wenn wir 40 Tage nichts trinken würden, was sagt man, 3 Tage kann man überleben ohne trinken? Also bei Mose, das war schon wirklich ein Wunder Gottes auch, dass er nichts getrunken hat da auf dem Berg, aber er hat das so lange ausgehalten in der Gegenwart Gottes, hat aus der Gegenwart Gottes gelebt, aber es war etwas Besonderes. Und er hat während dieser Fastenzeit ja sozusagen die Offenbarung bekommen. Auch bei Daniel, beim Propheten Daniel, sieht man, dass er vor dem Empfang seiner Offenbarung, dass Gott zu ihm spricht, fastete und betete. Daniel 9, Vers 3 steht das. Aber auch Almosen geben gehörte zum Fasten dazu. Almosen, Beten und Fasten sind Grundmerkmale der Frömmigkeit im Alten Testament. Jesaja 58, Vers 1 bis 12. Und da steht nämlich nochmal was über falsches und echtes Fasten. Da steht, ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du den Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinwegtust, das höhnische Finger zeigen und das unheilvolle Reden. Wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachteten Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Und die aus dir hervorgehen, dein Nachkommen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Du wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten und man wird dich nennen, der die Breschen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man dort wohnen kann. Almosen geben, Gutes tun, ist ein Zeichen wahrhaftiger Frömmigkeit und ein Zeichen wahrhaftigen Fastens, was das Alte Testament sagt. Und dann gibt es da natürlich auch noch Enthaltungen. Im Gesetz des Mose finden wir verschiedene Enthaltungen, verschiedene Zeiten, wo man sich enthalten soll. Für das Volk Israel war Enthaltung zum Beispiel auch gegeben. Sie durften bestimmte Sachen nicht essen, Mischkleidung nicht tragen, wo mehrere Stoffe miteinander verwoben wurden. Sie mussten sich enthalten als Zeichen ihrer Hingabe zu Gott, als Zeichen ihrer Absonderung zu Gott. Es ist ein Schatten des Zukünftigen. Da kommen wir gleich noch zu, was nämlich das Neue Testament sagt, über die Dinge, die wir meinen, manchmal zu tun zu müssen oder lassen zu müssen. Im Neuen Testament, da finden wir auch einen Trauerfasten. Die Christen, die haben von Jesus gesagt bekommen, ihr werdet fasten, also ihr fastet nicht jetzt, aber ihr werdet fasten, wenn der Bräutigam hinweggenommen ist. Der Bräutigam, damit ist Jesus gemeint. Und so gab es ein Fasten im Neuen Testament auch, oder beziehungsweise dann in der Tradition später auch, da komme ich aber gleich noch zu, aufgrund dieser Hinwegnahme des Bräutigams. Im Neuen Testament finden wir auch, dass gefastet wurde, damit Gott sich offenbart. Da gibt es eine Bibelstelle, da geht es um Auswahl und Einsetzung von Funktionsträgern, nämlich dass die Ältesten einer Gemeinde oder beziehungsweise auch die Apostel gefastet und gebetet haben. Das steht in Apostelgeschichte 13. Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Zwei Dinge, die sie tun, sie fasten und beten erst, empfangen von Gott, Gott spricht, und dann fasten und beten sie weiter, legen die Hände auf und senden aus. Vorbereitung auf den Dienst und geistlichen Kampf sind Gründe des Fastens im Neuen Testament. Man sieht es bei Jesus. Jesus in der Wüste. Jesus vor seinem Dienst, bevor sein Dienst beginnt, zieht er sich 40 Tage lang in die Wüste zurück. Einmal, man sieht das, um sich vorzubereiten auf seinen Dienst, aber auch noch für eine zweite Sache. Wem begegnet er in der Wüste? Dem Teufel. Er begegnet dem Widersacher, dem Versucher. In diesem Fasten ist er bereit für die Begegnung und er begegnet dem Widersacher mit dem Wort Gottes. In dem Fasten fokussiert sich Jesus auf Gott, konzentriert sich, füllt sich mit seiner Gegenwart und kann mit seiner Gegenwart dem Teufel widerstehen. Dem Fastenden wird Gottes Lohn verheißen. Das haben wir gehört. Matthäus in der Schriftlesung 6, 16 bis 18 steht das. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, und da gibt es noch ein Zusatzwort, wird es dir öffentlich vergelten. Das, was du tust und in welcher Haltung du es tust, wenn du es im Glauben tust, wird Gott es dir vergelten. Fasten hat einen Lohn. Auch Fasten, Gebet und Almosen geben ist im Neuen Testament beschrieben, auch in Matthäus 6, 1 bis 18. Kritische Verurteilung des Fastens gab es aber auch aus falscher Haltung. Paulus verwirft feste Fastentage und Zeiten und ruft dem Gläubigen Freiheit von menschlichen Satzungen zu, die eh nur ein Schatten des Zukünftigen sind. Steht in Kolosser 2, Vers 6 bis 23. Ich lese ganz kurz. So lasst euch von niemandem richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmten Feiertagen oder Neumondsfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen. Wovon aber Christus das Wesen hat. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Wenn ihr nun mit Christus, den Grundsätzen der Welt, gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen? Als ob ihr noch in der Welt lebt. Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dieses nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewählten Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes, wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Das ist Fasten in einer falschen Haltung. Auch Enthaltsamkeit lehrt die Bibel in anderen Dingen, nicht nur Fasten. Es gibt Enthaltsamkeit in der Sexualität. Da gibt es zum Beispiel, also ich meine, wenn die Bibel über Sexualität spricht, im legitimen Rahmen, dann spricht es immer von Sexualität im Rahmen der Ehe. Wenn ihr euch enthaltet, dann aber nur zum Gebet und danach kommt wieder zusammen. Und es hat es aber auch gegeben, dass man, wenn man fastet und betet und Gott sucht, sich auch in der Sexualität einfach zurückhält. In der Sünde soll man sich natürlich zurückhalten, haltet euch vom Bösen fern. Blut ist beschrieben, dass wir kein Blut essen sollen. Übermäßigen Alkohol ist beschrieben, dass wir es nicht tun sollen. Und Essen, Völlerei, ne? Also es ist ja nicht nur Enthaltsamkeit in solchen Sachen, auch Essen kann übermäßig betrieben werden, Alkohol kann übermäßig betrieben werden. Ich glaube, das Neue Testament sagt, Mäßigung in allen Dingen unseres Lebens. Halte Maß. In der christlichen Tradition, da finden wir auch Fastentage, die übernommen worden sind, die aus einer ganz lebendigen Beziehung zu Jesus gekommen sind. Da war die frühe Kirche zum Beispiel, dass sie Mittwoch und Freitags gefastet haben, mittwochs wegen der Gefangennahme Jesu, freitags wegen der Kreuzigung. Und das waren Fasttage. Oder aber es wurde in der Tradition gefastet als Vorbereitung auf Sonntag, am Samstag. Also man könnte eigentlich 7 Tage die Woche fasten, wenn man möchte. Und seit dem 3. Jahrhundert wurde zum Beispiel 40 Tage als Vorbereitung auf Ostern eingeführt, also 300 Jahre danach. Anfangs waren das wohl nur 1 bis 3 Tage. Also, ja, ich glaube, das kam so im Mönchtum auch, oder? Wo man dann halt 40 Tage fastete. Fasten wurde getan in Erwartung des kommenden Herrn. Die Bibel sagt, Jesus kommt wieder. Und in Erwartung darauf, dass er wiederkommt, wurde gefastet. Und es ist ein Bekenntnis der Kirche, dass er noch nicht wiedergekommen ist. Er ist noch nicht da, deswegen fasten wir noch. Wenn er wieder da ist, werden wir nicht mehr fasten müssen, weil dann wird unser Glauben vollkommen sein. Da komme ich aber gleich auch noch zu, warum das mit dem Glauben auch zusammenhängt. Wesley, also John Wesley, der übernahm die Fastentage der anglikanischen Kirche als geistliche Übung. Zum Teilfasten und Askese, Enthaltung, schreibt Wesley in seiner Lehrpredigt über Fasten, über diese Enthaltsamkeit, also sich jetzt bestimmter Speisen nur zu enthalten und so, sagt er, naja, er fragt sich, ob es überhaupt noch sinnvoll ist, das als Fasten zu bezeichnen, aber er möchte es nicht verurteilen, denn die Bibel sagt nichts dagegen. Aber Teilfasten, Askese, das hat es auch gegeben, also sich besonderer Speisen enthalten, auch in der Tradition, dass man halt sagt, ich trinke jetzt mal halt einen Monat kein Bier, ich guck mal kein Fernsehen, eine Zeit lang, für die Frauen, ich kaufe mal ein halbes Jahr keine Schuhe. Oder Schmuck oder was auch immer. Das fällt schwer. Oder ins Kino gehen. Also ich habe hier Kaufen aufgeschrieben. Ich glaube, Kaufen, das kann auch Überhand nehmen und maßlos sein. Und auch da sagt die Bibel, haltet Maß. So, jetzt wissen wir, was das Alte Testament, was das Neue Testament und die christliche Tradition über Fasten sagt. Aber das hat ja mit uns in dem Sinne ja noch nicht so viel zu tun vielleicht. Was tun wir beim Fasten und wenn wir uns enthalten? Der erste Punkt ist da, wir fokussieren uns auf Gott. Wir konzentrieren uns auf Gott. Das können wir tun, indem wir wirklich trauern über unsere Sünde, dass wir Buße tun, dass wir umkehren in unserem Leben, weil wir erkannt haben, dass wie wir leben, ist nicht richtig. Wir bereiten uns vor auf Gott. Vielleicht auch, dass Gott sich offenbaren will. Wir verleugnen uns selbst. Was wir eigentlich tun im Fasten ist, wir nehmen uns selbst nicht wichtig. Ich rede manchmal so mit ein paar Leuten und dann geht es man vielleicht auch um Fasten. Und dann sagen sie, oh, das kann ich nicht und so. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich auf der Bibelschule war, da gab es einen festen Fastentag im Monat. Das war auch immer der Arbeitstag, da mussten wir im Garten arbeiten und so. Und das war so der Tag der großen Versuchung auch, weil wir haben damals nicht so recht verstanden, warum wir das machen sollen. Ach, Wir wollen das nicht machen, wenn Gott uns das nicht aufs Herz gegeben hat. Und man macht ja so Fehler auch, wenn man fastet. Man geht in Einkaufen und dann gibt man viel mehr Geld aus, als man normal ausgeben würde, weil alles sieht so gut aus und es läuft das Wasser im Mund zusammen und so. Und es hatte sich dort auch eine Tradition entwickelt bei ein paar von unseren Schülern. Und zwar, es gab einen Chinesen im Nachbarort, natürlich weit genug weg, dass uns niemand gesehen hat. Und dass ich mich dann immer abends, wenn es dunkel geworden ist, also schon wie die Moslems, die dann halt, wenn es dunkel ist, wieder essen, hingefahren sind und also immer nur am Fastentag zum Chinesen gefahren sind und gegessen haben. Und da hatten wir dann so einen Essensplan schon, also so eine Speisekarte im Auto liegen bei uns. Und ich kann mich noch daran erinnern, eines Tages sind wir da eingestiegen und das Fenster war ein Stück auf, ein Spalt auf. Und wir fingen an, schon auf dem Bibelschul-Innenhof im Auto zu diskutieren, was wir denn essen wollen würden. Und draußen ging eine Praktikantin vorbei und hörte das, weil das Fenster ja offen war. Und auf einmal stand sie am Fenster und sagt, wo wollt ihr hinfahren? Und wir, okay, wir sind trotzdem gefahren. Und ich kann mich noch daran erinnern, einmal wollten wir zum Chinesen fahren, wir kamen an und das komplette dritte Schuljahr war da, samt Lehrer, am Fastentag. Und wir haben uns nicht reingetraut, wir sind in den Nachbarort gefahren und ja, Fasten muss lebendig sein, das wollte ich damit sagen. Und bedeutet auch, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, auch ein Grundbedürfnis zu verleugnen, nämlich Nahrungsaufnahme. Was tue ich da? Ich setze Gott an die erste Stelle. Meine These ist, beim Fasten geht es eben nicht nur um eine Übung oder um Selbstzweck, den wir haben. Es geht nicht um einen festen Termin, den wir irgendwann auch aus Gewohnheit tun, weil wir den immer getan haben und gar nicht mehr wissen, warum wir das überhaupt tun, sondern es geht um eine lebendige, um eine dynamische kraftvolle Beziehung mit dem lebendigen Gott. Darum geht es im Fasten und in Enthaltsamkeit. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist als Person, Sie als Person, Sie stehen im Fokus des Fastens und des Fastenden. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. So sagt es Lukas 12, 31. Der zweite Punkt ist, Fasten ist ein Beten mit Leib und Seele. Der Friedemann hat mir ein Buch gegeben, das heißt genau so. Das sollte ich mal durchlesen. Ich habe es überflogen und habe mir ein paar gute Sachen rausgesucht. Beten mit Leib und Seele, also ein Unterstreichen der Ernsthaftigkeit und des eigenen persönlichen Glaubens. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann ist Fasten ganz eng mit Gebet verknüpft. Es geht im Fasten um Beziehung mit Gott. Im Gebet geht es nicht um irgendeine religiöse Handlung oder eine Übung, sondern es geht um Kommunikation mit einem Gott, dem ich im Alltag begegnen kann. Gebet, wir haben es gehört, da hatten wir ja Gott erleben, in Zeiten der Stille hatten wir das genannt, aber es sind nicht nur Zeiten der Stille im Gebet, sondern es sind auch Zeiten des Ringens, des Weinens, des Schreiens und des Flehens. Gestern Abend hatte ich ein Mädchen da, das ist nach vorne gekommen, einfach auch, weil sie gesagt hat, meine Angst knechtet mich. Ich habe Angst, ich bin nicht frei. Und ich stand da und ich habe für sie gebetet und sie fing an zu weinen. Sie hat auch gebetet. Sie fing an zu weinen. Beten kann auch weinen sein, wenn man zerbrochen ist über die Situation. Man kann auch zu Gott schreien, wenn man die Lage einer Notsituation erkennt. Gibt es viele Bibelstellen, die das auch ganz klar sagen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal zu Gott geschrien hat. Ich gehe manchmal irgendwo an einen Ort, wo mich keiner hört, und dann kann das auch mal laut zugehen. Ich kann auch zu Gott schreien. Manche Situationen regen mich so auf. Es ist ein klarer Unterschied zwischen Fasten aus Gewohnheit, also auch der Tradition, und Fasten aus einem lebendigen Glauben mit oder ohne Tradition. Also Tradition heißt nicht, dass der Glaube nicht lebendig ist, aber Tradition macht es manchmal, dass unser Glaube stirbt und wir Dinge tun, weil wir sie immer getan haben. Deswegen gilt es immer in unserem Leben, Tradition zu überdenken. Wenn sie nicht mehr lebendig sind, Das ist wie, ich singe manchmal, oder ich habe eine Zeit lang ein Lied gesungen, das hieß, ich singe dir ein Liebeslied. Und ich habe das eine Zeit so oft gesungen, dass es irgendwie zur Tradition wurde bei mir. Und ich merkte, da ist gar kein Leben mehr drin. Und ich habe es dann für ein paar Jahre gelassen. Inzwischen kann ich es wieder singen, weil es wieder mit Leben gefüllt ist. Der dritte Punkt ist die Resultate des Fastens. Ach so, ich hatte noch eins. Es ist nämlich kein Lippenbekenntnis, wenn wir fasten, sondern es ist ein Bekenntnis mit dem Leib. Also es ist ein Glaubenswerk. Fasten, wenn ich es aus dem Glauben heraus tue, ist es ein Glaubenswerk und ich bekenne meinen Glauben mit meinem Körper. Es gibt auch Menschen, die können nicht sich der Nahrung enthalten, einfach weil sie zu schwach sind, weil sie krank sind, weil sie schwanger sind oder einfach weil sie zu dünn sind. Gibt's ja auch. Kommt vor. Ja, nicht schlimm. Ich kenne Leute, die kippen um, wenn sie einen Tag lang nichts essen. Denen geht's nicht gut. Da müssen die meisten aber von uns, glaube ich, keine Angst haben davor. Resultate des Fastens sind Disziplin. Das ist ein Resultat. Man diszipliniert sich selbst, man überwindet sich. Geistig, geistlich und körperlich. Es ist eine Ausrichtung auf Gott, ein Fokussieren auf Gott. Ich konzentriere mich auf Gott. Ich mache mich sogar mit Gott eins. Jesus sagte von sich, ich und der Vater sind eins. Und ich glaube, Jesus wünscht sich das auch für unser Leben, dass wir uns eins machen mit ihm. Dass wir eins werden mit ihm, dass wir verwachsen sind, dass wir dem Wesen Christi gleich werden. Wir haben mehr Zeit für Gott, dadurch auch viel mehr Zeit für die Beziehung mit ihm. Wir werden verändert durch Beziehung, durch Zeit mit Gott. Wir haben das so gemacht, oder zumindest habe ich die Mitarbeiter auch motiviert, als wir gefastet haben, dass ich gesagt habe, nehmt euch die Zeit, die ihr zum Essen benötigt, nehmt euch diese Zeit mit Gott. Dafür fasten wir. Wir fasten, weil wir Gott begegnen wollen. Nehmt euch diese Zeit. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, ach, da kann ich alle Sachen machen, zu denen ich sonst nicht komme. Aber dann geht es ja nicht um Gott, dann geht es ja nur um die eigenen Bedürfnisse. Es soll um Gott gehen im Fasten. Ein weiterer Punkt ist, ich kann klarer hören, weil ich einfach mehr Zeit mit ihm habe, aber auch, weil ich mich innerlich im Prinzip mit dem, was mir besonders wichtig ist, nämlich Essen, an dem Punkt, einfach das niederlege, mich fokussiere, einfach lerne zu hören, still zu werden. Ich konzentriere mich auf Gott und dann kann ich manchmal ganz klar hören. Also ich erlebe das für mich in der Zeit des Fastens, dass ich sehr klare Impulse bekomme, die ich dann auch sage vielleicht. Und dann kommen Resultate raus, wie das, was Katalin da erzählt hat, nämlich zu empfangen. Gott beantwortet das Fasten. Gott beantwortet Gebet. Wir haben mehr Geld zum Almosen geben. Das fand ich einen ganz guten Punkt, nämlich das Geld, was ich am Essen spare, zurückzulegen. Also so weiter zu leben, als ob ich esse, zurückzulegen und dieses Geld zu spenden. Als Beispiel. Mein Glauben wird aufgebaut. Gebet und wachsender Glaube ist Gebetserhörung. Da habe ich noch ein biblisches Beispiel. In Matthäus 17 steht das. Da geht es um die Heilung eines Fallsüchtigen, eines mondsüchtigen Knaben. Und da kommen die Eltern von dem Knaben zu Jesus und sagen, Jesus, kannst du nicht was tun? Wir haben diesen Jungen zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Und Jesus, er geht mit Unglauben oder Kleinglauben, einmal seiner Jünger und auch von anderen Leuten, ist er immer nicht zimperlich. Ihr sagt, oh, ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Ja? Und er schilt sie im Prinzip, er schimpft. Ja, nach dem Motto, ich habe euch doch gezeigt, ihr braucht einfach nur Vertrauen. Und dann kommen die Jünger danach zu ihm und fragen, ja, warum konnten wir das denn nicht machen? Also offensichtlich waren sie sonst tätig in diesen Dingen, Dämonenaustreibung, Krankenheilung und so. Warum konnten wir das nicht machen? Und dann sagt er im Prinzip, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, heb dich empor und wirf dich ins Meer. Und er würde es tun. Wegen eures Unglaubens aber, diese Art von Dämonen, also er sagt es wegen des Unglaubens, diese Art von Dämonen könnt ihr nur austreiben durch Fasten und Gebet. Und ich habe mich gefragt, ja, wegen eures Unglaubens, was meint denn der eigentlich? Ja, Jesus sagt ja in der vorigen Stelle, wenn ihr Glauben hättet Und er tut es gleich in dem nächsten Augenblick. Also das heißt, es geht nicht um das Gebet und um das Fasten, sondern es geht um das Maß des Vertrauens und des Glaubens an die Vollmacht und Autorität Gottes in meinem Leben. Und wegen dieses Unglaubens, weil der Glaube schwach ist oft, weil wir Zweifel haben, weil der Glaube klein ist, sagt Jesus, fastet und betet, damit euer Glaube erbaut wird und ihr in der Gegenwart Gottes den Glauben empfangt und bekommt, um das zu tun. Gott bekommt Raum, weil ich mich zurückstelle. Das ist Erfüllung mit dem wahren Brot. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht. Wirkung der Kraft. Wir finden das noch und nöcher in der Bibel. Befreiung, Heilung, Umkehr. Aber auch Trost haben wir auch gehabt. Trost kann es auch sein. Offenbarung und Gottes Begegnung sind Resultate des Fastens. Letzter Punkt ist auch, den ich noch aufgeschrieben habe, Versuchungen widerstehen zu können. In Josua 10,1, Josef, er fastete, um der sexuellen Versuchung widerstehen zu können. Ja, mit der verheirateten Frau. Er fastete, steht da. Jesus fastete in der Wüste, widerstand dem Teufel, wir haben es gehört. Somit geht es auch im Fasten um einen Kampf mit den persönlichen Leidenschaften und Lastern. Und da habe ich jetzt nochmal aus dem Buch, das der Friedemann mir gegeben hat, habe ich noch euch was mitgebracht, was ich euch vorlesen möchte. Das ist ein kurzer Abschnitt und dann komme ich schon zum Schluss. Mit gutem Essen und Trinken kann ich vieles verdrängen. Meine tief im Herzen sitzende Unlust und Leere können gar nicht hochkommen. Im Fasten begegne ich mir selbst, begegne ich den Feinden meiner Seele, dem, was mich innerlich gefangen hält. Als in einer Diskussion über das Fasten in unserem Konvent ein Mitbruder meinte, es sei doch wohl besser, lieber nicht zu fasten und guter Laune zu sein, als zu fasten und für die anderen zur Last zu werden, weil man ständig schlecht gelaunt sei, da meinte ein anderer, er halte das für einen Trugschluss. Wenn wir unserer schlechten Laune dadurch aus dem Weg gehen, dass wir gut essen und trinken, dann lernen wir uns nie kennen. Kann ich denn nur gut gelaunt sein, wenn ich esse und trinke? Was ist denn der Grund meines inneren Friedens? Was hält mich eigentlich bei guter Laune? Kann ich mit mir und Gott nur zufrieden sein, wenn meine Bedürfnisse nach Essen und Trinken gestillt sind? Sicher ist es nicht gut, wenn wir uns jeden Genuss versagen und dann für andere ungenießbar werden. Aber darum geht es im Fasten gar nicht. Es geht vielmehr darum, in mir zu entdecken, was mich eigentlich hält, wovon ich im Grunde lebe. Gerade wenn ich im Fasten bewusst die vielen Ersatzbefriedigungen aus der Hand lege, die mich oft genug betäuben oder blind machen, erkenne ich meine innerste Wahrheit. Im Fasten nehme ich die Hülle weg, die über meinen brodelnden Gedanken und Gefühlen liegt. So kann alles hochsteigen, was in mir ist. Meine unerfüllten Wünsche und Sehnsüchte, meine Begierden, meine Gedanken, die nur um mich kreisen und meinen Erfolg, um meinen Besitz, um meine Gesundheit, um meine Bestätigung, um meine Gefühle wie Zorn, Bitterkeit und Traurigkeit, die durch Aktivitäten oder die vielen Selbsttrostmittel im Essen und Trinken mühsam verdeckten Wunden brechen auf. Alles Verdrängte wird offengelegt. Das Fasten deckt mir auf, wer ich bin. Es zeigt mir meine Gefährdungen und gibt mir an, wo ich mit dem Kampf ansetzen muss. Wenn wir uns selbst zurückstellen, unsere Grundbedürfnisse und Gott Raum geben in unserem Herzen, es geht ja um unser Herz dabei, dann gewinnt Gott Raum in uns und das, was Johannes der Täufer schon sagte, ich muss abnehmen, Gott aber in mir muss zunehmen, wird mir helfen, auch das zu leben, was Gott mir sagt. Und er wird mir helfen, diesen Kampf, den ich vielleicht kämpfe, zu gewinnen. Weil Gott in mir ist. Und das sein Wesen ist. Also, nachdem wir jetzt hier einen kleinen Vortrag gehört haben und erkannt haben, dass Fasten ein Mittel der Gnade ist, um Gottes Kraft in unserem Leben zu erfahren, dann sollten wir auch den Mut in unserem Leben aufbringen, es aus dem Glauben heraus zu tun. Im Vertrauen auf Gott, dass das, was die Bibel über Fasten sagt und beschreibt, dass es wahr ist, dass ich meine lebendige Beziehung zu Gott aufbauen kann. Wenn Joel 1, Vers 14 in einer Notlage sagt, heiligt ein Fasten, beruft eine allgemeine Versammlung, versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes zum Haus des Herrn eures Gottes und schreit zum Herrn, können auch wir davon lernen. Lasst uns doch anfangen, einfach für unsere Anliegen, für unsere Nöte zu fasten und zu beten. Fasten ist ein Zugang zu Gott. Es richtet uns aus und unterstreicht unseren Glauben. Durch Fasten können wir Gottes Kraft erfahren, und wenn wir das im Glauben tun, im Vertrauen, ich bin hundertprozentig sicher, dann wird Gott es beantworten. Ich lade euch ein, das zu tun.